ja auch nicht da. Nee, danach die Woche. Also wenn ich mal wieder da bin und darauf vorbereitet bin, dann machen wir wieder den Springer oder den Schattenpreis und ihr könnt euch das ja schon mal überlegen und was ihr erlebt habt und mal gucken, ob ihr irgendwie eine Geschichte erlebt, wo ihr euch richtig etwas traut zur Ausbreitung des Evangeliums. Ich fand das total schön, gerade die Geschichten zu hören, weil ich weiß irgendwie, dass es, ja, das ist irgendwie, was das Evangelium voranbringen wird und dass das Reich Gottes voranbringen wird, wenn wir uns einfach trauen und auf andere Leute zugehen. Ich war letztes Wochenende, von Samstag bis Mittwoch war ich auf einer Konferenz. Ich bin ja eigentlich nicht so der große Konferenzgänger, aber vor ein paar Wochen, zwei Monaten ungefähr, hat Gott mir gesagt, Storch, kümmere dich mal drum, mehr in die Salbung reinzukommen. Und ich sag so, Gott, was soll das genau sein? Also ich hatte natürlich eine grobe Vorstellung davon, aber nicht so eine klare Vorstellung, was jetzt Salbung sein soll und wie man da reinkommen kann. Und das Beste, was mir eingefallen ist, ist nach Möglichkeit in Orte zu gehen, wo viel Heiliger Geist am Start ist. Und seitdem bin ich dann schon mal auf zwei Konferenzen gewesen. Und so war ich dann letzte Woche in Speyer bei der Natürlich-Übernatürlich-Konferenz mit Bill Johnson. Und wer hin und wieder mal Predigten von mir hört, der weiß, dass ich The Bill sehr mag. Ich habe da seit 2 Jahren ungefähr seinen Podcast abonniert und höre den also irgendwie ziemlich regelmäßig, wie eine Woche, eine Predigt pro Woche oder so, jedenfalls so viel, wie ich drankommen kann, weil ich einfach finde, dass das ein genialer Lehrer ist und dass er und seine Gemeinde sehr viel im Übernatürlichen erleben und ich will halt gerne in das Übernatürliche rein. Und mir hat die Konferenz total gut gefallen, also eine kleine Konferenz, 500 Leute, 600 vielleicht, also jetzt nicht so riesengroß wie Reinhard Bonke, wo ich neulich auch war, da waren irgendwie 5000 oder so, ich habe jetzt nicht jeden gezählt, aber es waren auf jeden Fall verdammt viele Leute und es war halt eine kleinere Konferenz und es ist unheimlich viel passiert, übernatürlich. Wir hatten einen Abend, da waren ungefähr 60 Heilungen hat es gegeben, ohne dass das Ministry-Team gebetet hat. Das ging alles bloß wie durch Worte der Erkenntnis. Und also er hatte mir ein paar Worte gehabt, hatte ein Team irgendwie aus Amerika mit. Und die haben mal super präzise irgendwie gesagt, was Gott irgendwie gerade heilen will. Also hier ist irgendwie jemand, der hat irgendwie was am linken Knie und du hast das schon irgendwie seit so und so vielen Jahren. Und da ist irgendwie jemand, der hat einen Unfall und da ist das und das irgendwie bei passiert. Und Gott will das jetzt heilen. Und ich fand das total beeindruckend. Und dann sind natürlich nachher, wollten alle Leute Zeugnis geben. Das hat dann aber nicht mehr geklappt, weil es schon irgendwie so spät war. Dann durften nur 15 Leute Zeugnis geben von den Heilungen, die Gott da irgendwie gerade gemacht hat. Und es war total toll. Also es war einer da, der war seit 59 Jahren krank. Er ist irgendwie als Kind vom Tisch gefallen und konnte danach irgendwie halt 59 Jahre lang den Nacken nicht mehr bewegen. Und hätte jetzt also ganz locker headbangen können. Also hat er vorne gestanden und die wildesten Verrenkungen irgendwie so gemacht, damit seinem Hals sah richtig lustig aus. Und wir haben uns natürlich alle gefreut, wenn da jemand geheilt worden, der 59 Jahre irgendwie Probleme damit so einer Sache hatte. Und dann kam irgendwie dann noch so eine Frau, die war von dem irischen Lobpreisteam da oder war da irgendwie, auf jeden Fall irgendwie im Team, ich weiß nicht, ob die Musik da gemacht hat. Und die hatte irgendwie was am Knie, irgendwie, die konnte irgendwie nicht mehr tanzen und Doktor hat auch gesagt, wir können sie nie wieder tanzen und die konnte das jetzt wieder bewegen und hat da irgendwie total abenteuerliche Sachen dann irgendwie mit ihren Beinen gemacht, wo ich gedacht habe, das könnte man auch als gesunder Mensch nicht machen, also das sah richtig gefährlich und schmerzhaft aus. Sie hat auch die ganze Zeit geweint, aber ich glaube, das war vor Freude und nicht vor Schmerzen. Und es war total geil, irgendwie sowas zu sehen. Und dann noch richtig viel Heiliger Geist da. Und wir haben alle viel gelacht und sind umgefallen und was man halt so macht auf charismatischen Konferenzen. Und ich muss sagen, es war einfach ein paar wunderschöne Tage christlicher Freizeitgestaltung. Und es hat mir richtig Spaß gemacht und natürlich entsprechend auch Hunger geweckt, irgendwie mehr von dem Übernatürlichen hier bei uns zu erleben und einfach in die Gemeinde reinzukriegen und nicht nur in die Gemeinde, sondern vielmehr über die Gemeinde hinaus, irgendwie, dass es für uns normal wird, auf der Straße mit Leuten zu reden und zu beten und da Sachen zu erleben oder von mir aus keine Sachen zu erleben und es einfach trotzdem zu machen, einfach weil wir wissen, dass wir einen guten Gott haben und dass dieser Gott Menschen segnen will in unserer Stadt und überall in Deutschland. Und es ist echt so eine, habe ich ja schon öfter gesagt wahrscheinlich, so eine echt eine Sehnsucht in mir drin, irgendwie, dass ich sage, Deutschland muss echt gerettet werden. Das geht gar nicht mehr, irgendwie, dass wir solche Geschichten immer irgendwie aus Übersee hören und irgendwie uns daran freuen, dass in Afrika viel geht und sonst wo, aber irgendwie hier in unserem Land irgendwie immer noch relativ wenig Christen sind und kleine Gemeinden und es geht wenig irgendwie im Übernatürlichen. Das muss sich wirklich ändern. Ja, Amen. Danke für dieses eine vereinzelte Amen, Tillmann. ja, es muss sich wirklich ändern. Also es ist der Traum, den ich habe. Ich denke, es ist irgendwie etwas, was in der Jesus Freaks Vision drin ist und was in unserer Vision auf jeden Fall da ist, dass wir in Remscheid und Umgebung eine starke christliche Szene irgendwie von Menschen bauen wollen, die Jesus nachfolgen, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Also wir wollen, dass noch viele Leute erreicht werden. Irgendwie nicht nur ein paar hundert, sondern dass es wirklich Tausende sind, die Jesus nachfolgen und ihn kennenlernen. Und ich glaube, dass dafür nicht möglich, dass es nicht geht, ohne dass das Übernatürliche irgendwie dazukommt, weil letzten Endes in unseren Worten ist keiner interessiert. Ne, irgendwie, du stehst da irgendwie in der Fußgängerzone irgendwie und du redest was und neben dir die Zeugen Jehovas, die reden auch irgendwas und die Mormonen und die, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, da irgendwie die mit den roten Klamotten und die, weiß ich auch nicht, der andere, die mit den blau-weißen Klamotten, wer sind die denn? Wer? Okay. Ich habe schon vergessen. Und das, was die Leute wirklich brauchen da draußen, was der Ausweis irgendwie von uns ist, ist, dass wir Kraft haben. Dass wir nicht nur von Gott reden, sondern dass wir Gott weitergeben können. Dass wir Erfahrungen mit unserem lieben Papa im Himmel gemacht haben. Dass wir Leute sind, die in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Und solange das nicht so ist, ist das kein Grund, irgendwie traurig zu sein, schon ein bisschen traurig zu sein, aber nicht, wie sich selbst fertig zu machen. Aber es ist auch überhaupt kein Grund, sich zurückzulehnen, sondern es sollte irgendwie etwas sein, was uns motiviert und herausfordert, dass wir sagen, hey, wir wollen irgendwie, dass wir uns verändern. Wir wollen irgendwie, dass wir die Atmosphäre in unserem Stadt, in unserer Stadt verändern. Wir wollen, dass wir die Atmosphäre in unserem Land verändern. Wir wollen einfach irgendwie, dass Gott spürbar, sichtbar, soweit das möglich ist, in unserer Mitte ist. Und dass jeder irgendwie, der mit ihm lebt, irgendwie den Mut hat, auf Leute zuzugehen. Dass es für uns normal ist, prophetische Eindrücke zu haben. Dass es normal ist, irgendwie, in, weiß nicht, Heilungen zu erleben. Dass jeder irgendwie Christ es mal erlebt, irgendwie, dass mindestens eine Person irgendwie durch ihn zum Glauben kommt. Und dass einfach es für uns völlig normal wird, dass wir Bürger dieses Himmelreiches sind und dass wir in der Kraft Gottes unterwegs sind, als Botschafter an Christi Stadt. Das hat Ferry irgendwie gepredigt vor 2 Wochen, als ich zum letzten Mal hier war. Und dass wir es wirklich verstehen, wir sind Botschafter an Christi Stadt und wir sind die Leute, die den Heiligen Geist haben. Wir haben schon die Kräfte dieser gegenseitigen Welt und wir können etwas machen für unseren Gott. Und ich hoffe irgendwie, dass es passiert, irgendwie, dass wir eine Sehnsucht danach haben als Gemeinde, dass wir uns danach ausstrecken und das unbedingt sehen wollen, dass das Reich Gottes in unserer Mitte anbricht und dass wir die Leute sind, die einen Unterschied machen in dem Leben von vielen Menschen und viele Leute mit dem Segen Gottes bekannt machen. Ja, Amen, das hat nichts mit der Predigt zu tun. Ich habe heute mal Zettel mitgebracht, weil ich keine Zeit hatte, mich vernünftig vorzubereiten und dann mache ich mir wenigstens ein paar Stichpunkte. Ich habe jetzt hier 3 Seiten Stichpunkte, das wird eine lange Predigt werden. Ich möchte gerne über Gebet predigen und darüber, dass wir unablässig beten sollen. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, ich glaube, das ist der kürzeste Bibelvers, den es überhaupt gibt und der heißt, betet ohne Unterlass. Und es ist ziemlich gemein, irgendwie, dass gerade der kürzeste Bibelvers dann wie der Bibelvers ist, wie der am längsten dauert, bis man ihn erfüllt. Denn ohne Unterlass zu beten, das ist etwas, wo du den Rest deines Lebens mit beschäftigt sein wirst und was nicht irgendwann aufhören wird, jedenfalls nicht vor dem Himmel. Ich weiß nicht, ob wir im Himmel irgendwie noch beten werden, auf jeden Fall werden wir anbeten im Himmel, aber bis zum Himmel ohne Unterlass zu beten, das ist schon irgendwie eine ganz gute, herausfordernde Aufgabe. Ich habe vor einer Weile mal gepredigt über die betende Witwe in Lukas 18 und da war es ja irgendwie das Schlüsselwort, dass Gott in seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, schnell Recht verschafft. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, wie was Gebet für eine Rolle spielt in unserem Leben und wie sehr Gebet eigentlich ein geistlicher Schlüssel ist. Und deswegen möchte ich gerne über 2 Dinge heute reden, die Gebet bewirkt und die gerade anhaltendes Gebet bewirkt. Das eine ist, dass es uns eine geistliche Sicht der Dinge gibt. Und das zweite ist, dass anhaltendes Gebet uns Gottes Kraft und Autorität gibt in einem höheren Maße, als man das ohne Gebet und ohne andauerndes, ständiges Gebet haben könnte. Und es gibt immer noch wie so viele Christen, die meinen, wie das Gebet nur etwas wäre, was man anwendet, wenn man gerade in so einer Krise drin ist. Und ich weiß gar nicht, woher dieses Denken kommt. Also es ist wirklich komplett widerbiblisch. Irgendwie, es hat nichts irgendwie mit dem zu tun, wie Jesus über Gebet geredet hat und wie die Jünger danach Gebet gelebt haben. Aber für viele Leute ist das ja wirklich so, ne? Wenn ich ein Problem habe und ich kann das nicht mehr selber lösen, dann gehe ich zu meinem Gott und bitte ihn, dass er übernatürlich irgendetwas macht, dass ich dann durch dieses Problem durchkomme. Ich habe zwar oftmals sonst irgendwie nicht besonders viel mit diesem Gott zu tun, außer dass ich vielleicht in die Kirche gehe, aber meine Beziehung ist nicht irgendwie so besonders lebendig und intensiv. Aber dann, wenn ein Problem auftaucht, dann auf einmal ist jeder Beter. Und so sagt man das auch hier im Volksmund, Not lehrt beten. Und das ist ja auch so eine Erfahrung, immer wenn Krisenzeiten da ist, dann fangen Leute auf einmal wieder an Gott zu glauben. Und dann betet man und sobald diese Krise irgendwie vorbei ist, geht man einfach wieder seinen ganz normalen Alltagsgeschäften nach und kaum noch jemand betet. Und ich finde das total schlimm, irgendwie, dass das in dem Denken wie der Nichtchristen drin ist, aber da kann ich noch mit leben. Aber ich finde es noch schlimmer, dass das in dem Denken von Christen drin ist und dass auch Gebet für uns oft nur so ein Notnagel ist und wie etwas, was man macht, wenn man menschlich nicht mehr weiterkommt. Und ich glaube, dass wir ganz oft unser Leben sozusagen falsch rumleben, weißt du, dass wir unser ganz normales menschliches Ding machen und alles ausschöpfen an menschlichen Möglichkeiten und wenn es dann nicht mehr klappt, dann nehmen wir Gott. Und das ist genau die Art, wie eigentlich jede Religion mit ihrem Gott umgeht. Ne, die einen haben dann ihre Tasmanien, was auch nicht diese kleinen Dinger halte. Die nächsten haben Reliquien, andere zünden Kerzen an, die nächsten zünden Räucherkerzchen an. Und das immer irgendwie, wenn eine Krise da ist, dann wird der Gott bemüht. Aber ansonsten hat man nicht viel damit zu tun. Und ich glaube, dass Jesus uns eigentlich beigebracht hat, genau andersrum zu leben. Jesus ist vom Himmel ausgegangen und ist von da aus auf die Erde gegangen. Und er sagte mir, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Johannes 5, Vers 19 müsste das sein. Und für ihn geht es immer darum, dieses Reich Gottes zu bauen. Und deswegen versucht er mit göttlichen Möglichkeiten irgendwie dran zu gehen. Und es geht nicht irgendwie um dieses menschliche Reich. Und bei uns ist das wirklich oft wie ganz anders, wie dass wir gar nicht genau wissen, wie dass wir eigentlich Kinder sind einer anderen Welt, dass wir zum Reich Gottes gehören und dass wir hier sind, um Gottes Reich auszubreiten, sondern wir sind so in den Dingen dieser Welt beschäftigt, dass Gebet für uns nicht mehr irgendwie das ist, was es eigentlich ist, nämlich Beziehung mit Gott leben und Gott irgendwie kennenzulernen und das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt, sondern dass Gebet nur eine Möglichkeit mehr ist, irgendwie das zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Ach, und wenn das so eine Möglichkeit gäbe, etwas aus Leuten rauszuoperieren, so an Denken, dann wäre das, glaube ich, irgendwie eine Möglichkeit, die ich gerne ergreifen würde und würde das irgendwie schon mal rausschneiden, dass es im Leib Christi endlich mal normal wird und klar ist, dass wir zu einer Beziehung zu Gott geboren sind. Und dass es nicht um unser Leben hier in dieser Welt geht, dass es nicht um den Spaß geht, den wir hier haben, dass es nicht darum geht, dass es uns gut geht in dieser Welt, nicht in erster Linie zumindest, sondern dass es darum geht, dass wir ein ewiges Königreich ausbreiten. Und dass es darum geht, dass überall, wo wir sind, dass da der König bei uns ist und das Reich des Königs auch bei uns ist. Und dass wir Leute sind, die sich bemühen, intensiv mit ihrem Gott zu leben, die Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen und die wissen, was Gott machen möchte in einer Situation und sich ihm zur Verfügung stellen, dass genau das passiert, was Gott machen will. Ich glaube, wenn das schon mal da wäre, das ist die halbe Miete. Viele andere Sachen, die muss man gar nicht verstehen, die sind super, wenn man sie verstanden hat, aber es ist gar nicht so entscheidend. Aber wenn wir das irgendwie schon mal irgendwie verstanden haben, dass unsere Perspektive eine ganz andere ist als die Perspektive der Weltleute, dann muss sich einiges in unserem Leben ändern. Ich glaube, dass es total wichtig wäre, das zu verstehen. Lukas 4. Lukas 2. Das ist die Geschichte der Kindersegnung Jesu. Jesus ist im Tempel dargestellt worden und ich fast jedes Mal, wenn ich über Prophetie rede, dann rede ich über diese Stelle und jedes Mal, wenn ich es tue, ergreift mich das wieder und auch jedes Mal, wenn ich die lese. Jesus wird also irgendwie als kleines Kind, irgendwie wenige Tage alt, erst in den Tempel hineingebracht und es sind viele Kinder da. Das war damals das übliche Ritual, man brachte kleine Kinder in den Tempel, irgendwie damit für sie gebetet worden ist. Und es passiert irgendwie etwas ganz Besonderes, als Jesus im Tempel ist. Nämlich zwei prophetische Leute sehen ihn. Simeon und Hanna. Und beide erkennen, dass Jesus etwas Besonderes ist und beide sehen in diesem Kind, einem völlig normalen, unscheinbaren Kind, dass es nicht irgendwie etwas Normales ist, kein normaler Mensch, sondern dass es der Messias ist. Und ich möchte euch mal ein paar Verse daraus vorlesen, Lukas 2, ab Vers 36. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und wir können uns das, glaube ich, manchmal nicht mehr richtig vorstellen, wie außergewöhnlich das eigentlich war, wie das dieser Hannah Jesus erkannt hat. Wenn man an diese Geschichten denkt, dann hat, glaube ich, jeder, der mal in der Kirche war und so im westlichen Kulturkreis aufgewachsen ist, so Vorstellungen, die auf mittelalterlichen Bildern basieren. Und man sieht irgendwie diese Darstellung im Tempel, wie Jesus hineingetragen wird, ein kleines Kind, irgendwie das sowieso schon super hübsch aussieht und einen riesigen Heiligenschein über dem Kopf hat. Und wenn man mit so einer Vorstellung da dran geht, dann wundert einen das gar nicht mehr, dass die Leute den Jesus damals erkannt haben. Man denkt, klar, die haben das Kind mit dem Heiligenschein rumgetragen und dann waren halt so ein paar prophetische Leute, die haben gesehen, boah, Heiligenschein, und haben angefangen, dieses Kind anzubeten. Aber Tatsache war, Jesus hatte keinen Heiligenschein. Der Heiligenschein ist eine Erfindung aus dem Mittelalter, den gab es damals noch gar nicht. Selbst wenn Jesus einen hätte haben wollen, den gab es halt einfach nicht. Und deswegen war es etwas total Besonderes, wie das diese Hannah Jesus gesehen hat. Und mich flasht das irgendwie jedes Mal. Und es ist irgendwie ein Zeichen irgendwie dafür, wie sehr geistliche Sicht ausgeprägt sein kann. Nämlich so sehr, wie das ein kleines Kind unter ganz vielen anderen kleinen Kindern reingetragen wird. Und er ist ganz normal in Windeln gewickelt und hat vielleicht ein bisschen gestunken, weil er sich gerade irgendwie voll gekackt hat. Es sind irgendwie tausend andere Kinder da und es ist ein tierisches Rumgeschrei in diesem Tempel und es ist so eine Art Massenabfertigung, wo Kinder irgendwie einfach gesegnet werden, irgendwie im Schnellverfahren, weil so viele Kids da sind. Und mittendrin ist Hannah und sie ist den ganzen Tag im Tempel, jeden Tag im Tempel, jeden Tag verbringt sie so viel Zeit in Gottes Gegenwart, wie es irgendwie möglich ist, und sie dient Gott mit Fasten und Beten und sie betet und betet und sie hat eine Prophezeiung gekriegt. Sie hat auf jeden Fall eine Prophezeiung gekriegt, wie sie weiß, dass sie irgendwann den Erlöser Israel sehen wird. Und vielleicht hat sie jeden Tag darauf gewartet oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie es gewesen ist, aber sie war eine Frau des Gebetes. Und jetzt ist sie wieder im Tempel und Jesus kommt rein und sie merkt, irgendetwas hat sich verändert. Irgendetwas ist in der geistlichen Atmosphäre passiert. Irgendetwas ist anders als sonst. Und sie geht durch den Tempel und sie sieht Jesus. Und sie weiß, dieser Jesus ist etwas Besonderes. Und sie weiß, wie meine Gebete sind erhört worden. Und sie weiß, wie das ist der Erlöser Israels. Tausende von Leuten vielleicht in diesem Tempel gewesen. Keiner hat es verstanden. Keiner hat es gesehen. Nur zwei Leute sind erwähnt, nämlich Simeon und Hannah. Die beiden waren die einzigen scheinbar, die genug geistliche Sicht hatten, um in diesem kleinen Kind das Potenzial zu sehen, was Gott hineingelegt hat, und in diesem kleinen Kind schon den Erlöser Israels zu sehen. Also was spricht mich persönlich total an, weil ich nicht irgendwie durch die Welt gehen möchte, ohne geistliche Sicht zu haben. Sondern weil ich irgendwie gerne jemand sein möchte, der vielleicht gar nicht so sehr die Dinge dieser Welt sieht und da unachtsam meinetwegen manchmal mit umgeht, aber der irgendwie jedes Mal weiß, wie wenn Gott irgendwo dabei ist, etwas zu tun. Und der in jedem Menschen, der ihm begegnet, irgendwo diesen göttlichen Funken sieht, den Jesus machen möchte. Und der überall irgendwie, wo göttliche Möglichkeiten sich bieten, die erkennt und was damit anfangen kann und nicht irgendwie so blind für die geistliche Welt irgendwie durchs Leben geht. Und ich glaube, dass die allerwenigsten Christen genügend Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, als dass ihre Sicht der Welt sich wirklich so gravierend geändert hätte, wie das bei Hannah der Fall war. Ich glaube, dass die allermeisten Leute, die heute leben, selbst wenn sie wiedergeboren und geisterfüllt sind, dass sie auf ihrer Sightseeing-Tour durch den Tempel an Jesus vorbeigegangen wären und weiterhin auf den Erlöser gewartet hätten und nicht erkannt hätten, dass Jesus schon längst da war. Und es gehört einfach wie eine geistliche Sicht dazu, Gottes Reich zu sehen, wenn das noch so klein ist. Aber es ist genial, wenn diese geistliche Sicht da ist. Es ist genial, wenn du mit einer Sicht lebst, die weiß, was Gott machen möchte und die weiß, wo Gottes Reich gerade ist. Und es kann sich alles dadurch verändern. Ich merke das immer wieder irgendwie, weißt du, ich mache mir wenig Sorgen um Dinge irgendwie, wo andere Leute sich völlig Sorgen drum machen. Und dafür kommen manchmal so Impulse irgendwie des Heiligen Geistes rein, wo du nichts siehst irgendwie im Natürlichen. Und ich weiß auf einmal, ich muss echt dafür beten. Ich muss dafür einstehen, dass irgendwie etwas nicht passiert oder dass etwas doch passiert. Und irgendwann ist das wieder weg und Gott zeigt irgendwie die nächsten Sachen. Und ich habe gemerkt, irgendwie so, dass wenn man mit diesem Heiligen Geist lebt und wie bereit ist, auf Impulse von Gott zu hören, dass sich die Wahrnehmung völlig ändert. Und dass es tatsächlich so ist, irgendwie, dass die Dinge dieser Welt immer unwichtiger werden und gar nicht mehr irgendwie so viel zählen, aber dass irgendwie das, was Gott machen möchte, total wichtig ist. Und dass aus dieser leisen, säuselnden Stimme des Heiligen Geistes manchmal ein richtig lautes Rufen sein kann, wenn man erstmal angefangen hat, geistliche Ohren zu entwickeln und Gott irgendwie zu hören. Eine schöne Geschichte aus dem Alten Testament dazu steht im 1. Samuel, Kapitel 16. Gott hat Samuel losgeschickt und hat gesagt, Israel braucht einen neuen König. Der alte König Saul hatte aus Menschenfurcht Scheiße gebaut und Gott hat ihn abgesetzt und er schickt jetzt Samuel los und sagt ihm, du sollst einen neuen König salben. Samuel nimmt sein großes Salbölhorn und geht los. Gott sagt ihm, aus welchem Stamm der neue König sein soll und er sagt ihm, aus welcher Familie der neue König sein soll. Also schon irgendwie ziemlich cool, was Samuel da gehört hat, also war schon irgendwie sehr, sehr genau, aber er weiß nicht den Namen. Und er kommt jetzt an irgendwie zum Hause Isais und er weiß, einer von Isais Söhnen, der wird neuer König über Israel sein. Und Isai freut sich, ist ja cool, ne? Das ist als besser als ein sechsrichtiger im Lotto, irgendwie einer seiner Söhne wird König über Israel sein. Und er trommelt alle seine Söhne zusammen und es soll ein riesiges Festmahl geben, aber vorher muss Samuel eben noch den König rausfinden. Und Samuel steht jetzt da und die sieben Söhne Isais, wie die Orgelpfeifen aufgereiht und nach Größe sortiert und Alter, laufen an ihm vorbei. Und Samuel sieht den ersten von ihnen und denkt, das ist ein prächtiger König. Der Mann ist riesengroß, durchtrainiert, sieht auch noch gut aus und hat irgendwie so dieses gewisse aristokratische Flair. Und wenn man das in den Parallelstellen nachliest, dann war das genauso ein Typ wie Saul. Und Samuel sieht ihn und meint, hey, das muss wieder der neue König sein. Und sofort kommt die Stimme des Heiligen Geistes zu ihm und sagt, nein, nicht der. Samuel, ein bisschen brummelig, sagt, okay, nicht der. Der nächste Sohn kommt, Samuel mustert den, denkt sich mir so seinen Teil. Gottes Stimme kommt zu ihm und sagt, nicht der. Der nächste Sohn, der nächste, der nächste, der nächste, der nächste. Am Ende hat Samuel sieben Söhne durch und keiner ist es. Und dann macht er irgendwie etwas, was mich total beeindruckt. 1. Samuel 16, Vers 10. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai, diese hat der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai, sind das alle deine Söhne? Er antwortete, der Jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai, schick jemanden hin und lass ihn holen. Wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. Also es gab irgendwie offenbar noch einen achten Sohn, das war David, aber den haben sie noch nicht mal aufgestellt. Also der ist schon vorher durch die interne Wahl seines Vaters gefallen. Also das kann dann vielleicht auch so ein kleines biografisches Detail aus dem Leben Davids sein, wo man dann sehen kann, wie glücklich seine Kindheit verlaufen ist. Der große Königswahl und David lässt man einfach mal bei den Schafen und denkt irgendwie, der Junge, der ist eh zu klein und der kann nichts irgendwie und bloß nicht, dass der König wird. Und jetzt ist irgendwie Samuel mit den Söhnen durch und ich weiß nicht, wie ihr solche Geschichten lest, aber so wie ich mich kenne, irgendwie so mit meiner Unsicherheit manchmal irgendwie im Geistlichen, ich hätte beim letzten Sohn, hätte ich mir gedacht, meine Güte, ich muss irgendwas verpasst haben. Und dann wäre ich nochmal irgendwie alle durchgegangen und hätte dann wahrscheinlich irgendwie so halb unsicher gesagt, ja gut, der da ist es. Aber Samuel war sich total sicher. Und er ist vorher durch einige Jahre Training gegangen. Irgendwie, das ist jemand, der viel mit Gott erlebt hat, der viel Zeit mit Gott verbracht hat. Und er ist sich ganz sicher, Gott hat keinen von diesen erwählt. Und so macht er nicht irgendeine Menschenfurchtsentscheidung und nimmt doch noch irgendwie einen von denen, sondern er geht zu Isai und sagt, Mann, das kann nicht sein, da muss einer fehlen, du verarscht mich doch, von denen ist es keiner, wo ist der achte Sohn? Und wir gehen jetzt nicht eher zum Essen, als bis der achte Sohn hier ist und jetzt mach mal hin und hol den. Und ich finde es den Hammer irgendwie, dass man so mutig sein kann da drin, dass man so sicher auch da drin sein kann, Gott gehört zu haben, Gottes Stimme gehört zu haben, dass man eine so klare geistliche Sicht haben kann, dass man gegen alles, was im Sichtbaren ist, immer noch weiß, dass das, wie was Gott gesagt hat, erfüllbar ist. und dass irgendwie es möglich ist, dass noch etwas fehlt und dass man über diese ganzen Dinge, die man im Sichtbaren sieht, hinweg sieht, weil man weiß irgendwie, dass da im Geistlichen noch etwas ist oder weil man so eine geistliche Regung hat und ganz sicher ist irgendwie, dass das, was man sieht, dass es nicht Gottes Plan ist. Und wenn ich sowas lese, irgendwie das macht irgendwie jedes Mal etwas mit mir. Und auch jetzt irgendwie, ich könnte schon fast heulen, also ich bin ja kein Tränentier irgendwie und ich habe auch nie Tränen irgendwie, wenn ich irgendwie mal heulen will, ist das irgendwie immer so ein bisschen schluchzenlos. Aber irgendwie, es ist, wenn ich solche Stellen lese, dann weiß ich, es gibt noch viel zu erreichen. Ich bin noch lange nicht an dem Ziel, das ich habe, aber ich will dahin kommen. Ich will dahin kommen, dass ich unbeeindruckt werde wie von den Dingen dieser Welt. Und ich will dahin kommen, dass es mir egal ist, was ich im Natürlichen sehe, weil nur das zählt, was ich im Übernatürlichen gesehen habe, weil nur das zählt, was Gott mir gesagt hat, sei es irgendwie durch eine Prophetie, sei es irgendwie durch sein Wort, sei es irgendwie einfach durch eine innere Überzeugung, aber dass ich weiß, irgendwie, dass das, was unsichtbar ist, dass es realer ist, wichtiger ist, tragfähiger ist, als alles, was in der sichtbaren Welt da ist. Und ich glaube, dass wir Christen irgendwie viel zu sehr in dieser sichtbaren Welt verhaftet sind und dass wir viel zu leicht umgeblasen werden wie von allem, was wir hier sehen und dass wir viel zu leicht irgendwie dabei sind, uns Sorgen zu machen irgendwie um morgen und um Versorgung und um alles Mögliche, weil wir nicht irgendwie diesen Blick haben, der fest auf das gerichtet ist, was die Verheißung Gottes ist und dass wir nicht unser Leben aufbauen auf dem, was Gott gesagt hat, sondern dass wir uns immer wieder umblasen lassen, wenn irgendetwas in dieser Welt passiert, was scheinbar nicht zu dem passt, was Gott gesagt hat. Und es ist komisch, wie sehr wir dann auf einmal wieder in weltlicher Logik sind. Und wie leicht es uns dann fällt, an dem zu zweifeln, was Gott gesagt hat, und wie schwer es uns fällt, diesen positiven Zweifel zu haben, nämlich an dem, was die Welt sagt. Und dass es uns dann schwer fällt, zu sagen, nee, Gott hat aber gesagt, ganz egal, was da jetzt im Sichtbaren ist, ich glaube doch nicht irgendwie das, was ich sehen kann, sondern ich glaube doch selbstverständlich irgendwie das, was mein Gott mir gesagt hat, denn das ist tragfähiger. Aber um dahin zu kommen, braucht es Zeit und braucht es Training. Und braucht es eine Gewöhnung an die Stimme Gottes und braucht es Umgang, intimen Umgang mit dem Heiligen Geist, dann wird es möglich sein, irgendwann so zu leben. Aber es wird nicht irgendwie etwas sein, was man umsonst bekommt. Sondern es wird schon irgendwie etwas sein, wo wir mit unserem Gott Zeit verbringen müssen, wo wir sein Wort kennenlernen müssen, wo wir die Stimme des Heiligen Geistes kennenlernen müssen und einfach in dieser Gegenwart Gottes wachsen und seine Stimme irgendwie besser von anderen Stimmen unterscheiden lernen müssen. Aber es kann eine ganze Menge ändern, wenn das passiert. Das zweite ist, das Gebet uns hilft, geistliche Autorität zu entwickeln. Matthäus 17. Jesus geht mit 3 Jüngern auf einen Berg. Und auf dem Berg passieren gewaltige Sachen. Sie werfen einen Blick darauf, wie Jesus wirklich ist. Er wird vor ihren Augen verwandelt. Auf einmal fängt er an, weiß zu leuchten. Dann kommen noch Mose und Elia vorbei und alle sind total begeistert. Petrus sagt wie immer, hey, lass uns Hütten bauen, lass uns hier bleiben. Jesus ist total super. Jesus sagt, nein, geht nicht, wir müssen wieder runter vom Berg der Verklärung. Und kaum, dass sie wieder runter sind vom Berg, geht der graue Alltag der Evangelistentruppe weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, du bist irgendwo im super coolen Gottesdienst oder hast gerade eine tolle Zeit mit dem Herrn und alles ist richtig gut und du strahlst und alles leuchtet und du siehst vielleicht sogar noch einen Engel und du hörst ein Wort vom Herrn und es ist total klasse und auferbaulich und am nächsten Tag irgendwie ist alles irgendwie genau das Gegenteil und alles wird richtig schlimm und du verlierst deinen Job und deine Katze stirbt und deine Waschmaschine geht kaputt und alles ist irgendwie gar nicht mehr so richtig cool und das scheint auch damals üblich gewesen zu sein, dass man vom Berg der Verklärung runterkommt auf den harten Boden der Realität. Jedenfalls, sie kommen vom Berg runter und es erwartet sie eine Menschenmenge. Die Menschenmenge ziemlich aufgebracht, irgendwie jeder redet durcheinander, irgendwie alles ist irgendwie total verwirrt. Und mittendrin sind die anderen Jünger Jesu und ein Mann, der ihnen seinen besessenen Sohn brachte. Der Sohn ist irgendwie völlig von den Socken, irgendwie liegt am Boden, rollt irgendwie über den Boden, hat Schaum vor dem Mund, hat die Augen irgendwie auf links gedreht, ist irgendwie dabei rumzuschreien. Die Jünger sehen irgendwie total verdattert aus und einer sagt irgendwie zum anderen, wenn bloß der Meister jetzt hier wäre, das geht irgendwie total in die Hose. Und Jesus irgendwie verdreht einmal irgendwie die Augen himmelwärts und geht in diese Menge hinein und fragt, Leute, was ist hier denn los? Und er hört die Geschichte, wie der Mann bringt halt seinen Sohn irgendwie, und die Jünger denken sich, ja, es ist doch leicht, den zu befreien. Sie wissen halt, er ist besessen und sagen sich, Mann, wir haben schon so viele Besessene befreit, so viele Kranke geheilt, irgendwie, das ist unser täglich Brot, das ist unser ganz normaler Job. Und sie gehen irgendwie total lockerflockig an die Sache ran und versagen völlig. Jedes Gebet, das sie gesprochen haben, hat nicht funktioniert. Alles, irgendwie, was sie an Austreibungssachen irgendwie gelernt haben, hat auch nicht funktioniert. Die Situation eskaliert zusehends. Auf einmal fällt er hinten rüber, dann hat er irgendwie noch Schaum vorm Mund und die Szene wird irgendwie total unheimlich. Die Jünger kriegen Angst, und der Vater wird immer wütender, der Sohn irgendwie tickt immer mehr aus und es ist irgendwie eine richtig, richtig schlimme Sache. Und dann geht Jesus hin, redet irgendwie zwei Sätze mit dem Vater und dann bedroht er den Geist in dem Jungen und er fährt aus und das Kind ist wieder total fit. Kurz drauf kommen die Jünger zu Jesus, die neuen Jünger, die nicht auf dem Berg der Verklärung waren, und sie sind ganz zerknirscht. Und sie stehen wie vor Jesus und treten wie von einem Bein aufs andere und sagen, Meister, bist du noch sauer? Und Jesus so, nee, bin ich nicht mehr. Ja, wohl vielleicht noch ein bisschen. Sagt dann, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Sagt er, ich glaube, er war schon ein bisschen ärgerlich. Aber jedenfalls, sie sagen, hey Meister, was ist passiert? Ey? Warum konnten wir denn diesen Geist nicht austreiben? Und das waren ja keine ungläubigen Leute. Ne? Und es waren auch keine Leute, die noch nie einen Dämon ausgetrieben hätten. Das waren auch keine Leute, die noch nie einen Kranken geheilt hätten, sondern die standen schon aktiv im Heilungs- und Befreiungsdienst, als das passiert ist. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Und ich muss auch mal sagen, dass das sicherlich eine Albtraumsituation ist für jeden, der im Heilungsdienst steht. Wenn du für jemanden betest und er wird auf einmal irgendwie kränker und kränker und kränker, irgendwie während du dafür betest, dann ist das schon irgendwie ganz schön hart. Irgendwie, das kann ich schon gut verstehen, dass die Jünger dann richtig Schiss gekriegt haben und dass sie es nicht gepackt haben. Und sie kommen zu Jesus und Jesus gibt ihnen eine Antwort darauf. Und er sagt, Matthäus 17, Vers 21, nach der alten Elberfelder Übersetzung, diese Art aber fährt nicht aus, als nur durch Gebet und Fasten. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, diese Art fährt nur aus durch Gebet. Und das Komische an dieser Stelle, ich habe auch da irgendwie schon, glaube ich, hin und wieder mal drüber gepredigt. Ich hoffe, dass ich hier noch nicht drüber gepredigt habe und nicht irgendwie jetzt alles irgendwie doppelt sage. Das wäre mir ein bisschen peinlich, aber noch seid ihr irgendwie ganz gut dabei. Das Komische an der Sache ist, dass Jesus ja in der Situation weder gebetet noch gefastet hat. Und es wirft wieder mal irgendwie ein Licht darauf, wie sehr unser Denken anders ist als das biblische Denken. Für uns ist das irgendwie ganz klar, ne? Wenn wir durch eine Situation nicht durchkommen, dann müssen wir irgendwie härtere Geschütze auffahren. Und wenn Gebet nicht reicht, irgendwie, um jetzt irgendwie das zu kriegen, was Gott uns doch endlich geben sollte, dann treten wir in Hungerstreik und dann fasten wir halt noch dafür. Und dann gibt es sogar noch Leute, die sagen, ey Gott, ich werde so lange nicht mehr essen und trinken, bis ich endlich das habe, was ich von dir haben will. Glücklicherweise hält der Wille der meisten Menschen nicht so lange durch, dass das dann eine lebensbedrohliche Situation werden könnte, sondern spätestens nach 3-4 Tagen oder sowas sind die dann doch irgendwie wieder am Essen und stellen sich so die Frage, warum das nicht geklappt hat. Aber Jesus redet hier nicht irgendwie davon, dass man in einer konkreten Situation dann jetzt irgendwie fasten und beten muss, um da durchzukommen, sondern Jesus redet ganz offensichtlich von einem Lebensstil. Und es war so, dass die Jünger Jesu nicht gefastet haben. Kann man auch nachlesen, steht im Matthäusevangelium 9. Da heißt es, da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und fragten, warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein, dann werden sie fasten. Also Fasten war nichts, was die Jünger Jesu zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Aber Jesus wirft ja auch nochmal ein Licht darauf, was Fasten ist. Nämlich Fasten ist nicht einfach, dass wir nichts essen oder nichts trinken oder kein Fernsehen oder nicht rauchen oder was auch immer wir gerade fasten. Sondern Fasten hat etwas damit zu tun, dass wir Sehnsucht nach dem König haben, der jetzt gerade nicht in seiner körperlichen Form bei uns ist. Und dass wir Sehnsucht danach haben, dass Gottes Gegenwart stärker in unser Leben hineinkommt. Und Fasten ist genauso wie Gebet irgendwie etwas, was dazu führt, dass wir stärker in Gottes Gegenwart leben und was uns in diese Gegenwart hineinbringen soll. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht irgendwie, dass es viel bringt, wenn man einfach nur auf Nahrung verzichtet und dann ganz normal weiterarbeitet und seine ganz normalen Geschäften nachgeht, sondern wenn man fastet, dann sollte man auch irgendwie eine Gelegenheit haben, mehr zu beten, als das sonst ist, und einfach seinen Tag beiseite zu setzen für Gott. Nicht mal mehr irgendwie so die Essenszeiten irgendwie wahrzunehmen und möglichst weit irgendwie wegzukommen von den Dingen dieser Welt, um möglichst weit hineinzukommen in Gott. Und ganz offensichtlich bringt es geistliche Autorität, wenn wir so einen Lebensstil führen. Und Jesus musste in diesem Moment auch gar nicht fasten und beten, weil er nämlich sein Fasten und Beten schon vorher erledigt hatte. Er kam aus einem Lebensstil heraus, wo es üblich war, zu fasten und zu beten. Lesen wir immer wieder im Evangelium, nicht so sehr vom Fasten, aber wir lesen immer wieder, dass er sich zurückgezogen hat an einsame Orte, dass er gebetet hatte, dass er gewohnheitsmäßig in den Tempel ging, um zu beten. Und wir sehen, dass Jesus ein Beter war. Und ein Teil seiner geistlichen Autorität scheint mir daher gekommen zu sein, dass er diese Ähnlichkeit mit Gott hatte, dass er ein Mann des Gebetes war und dass er gefastet und gebetet hat. Und ich glaube, dass es eine der wichtigsten Sachen überhaupt ist, wenn wir über geistliche Autorität reden und wenn wir darüber reden, wie Gottes Herrlichkeit mehr zu erleben, dass wir Zeit verbringen in Gottes Gegenwart. Und ich denke mir, wenn schon die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, wenn die schon an diesem Punkt irgendwie nicht weitergekommen sind, sondern irgendwie es gebraucht hätten, mehr irgendwie Zeit mit ihrem himmlischen Vater zu verbringen und nicht bloß irgendwie mit Jesus alleine, der da der mit ihnen zusammen gewesen ist, dann wird es bei uns ganz sicher irgendwie auch genau das Gleiche sein, dass unsere geistliche Vollmacht, unser geistliches Sehen wächst, je mehr wir Zeit mit Gott verbringen und je mehr wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen. Und deswegen hoffe ich einfach so sehr, wir haben ja jetzt auch bald wieder 24/7-Prayer-Woche, hoffe so sehr, dass sich im Bereich Gebet noch einiges ändert in den Herzen und Köpfen von unseren Leuten und dass wir immer mehr davon wegkommen, Gebet als etwas zu sehen, was man in Krisenzeiten macht, und das Gebet für uns immer mehr ein Lebensstil wird. Und dass es nicht so ist, mein Gott, ich muss schon wieder beten, es ist schon wieder stille Zeit, wenn das doch nur bald irgendwie vorbei wäre. Sondern dass es einfach ist, ich habe noch keine Zeit gehabt zu beten. Wo kriege ich Zeit her? Ich muss doch noch mit meinem himmlischen Vater zusammen sein. Ich liebe den doch so sehr. Ich mag das doch so, in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Ich stehe doch so auf den Heiligen Geist. Und wo kann ich irgendwie mehr Zeit herkriegen, um mit Jesus zu leben? Und das ist etwas, das kannst du nicht machen. Und deswegen ist jetzt nicht ein Appell da drin, dass ihr jetzt alle bitte mehr beten sollt. Sondern es ist eigentlich irgendwie so der gleiche Appell, den ich immer wieder bringe. Nämlich, lass uns vielleicht zusammen dafür beten, dass die Sehnsucht nach Jesus wächst. Und dass die Sehnsucht nach Gott so groß wird, dass wir gar nicht mehr uns ein Leben vorstellen können ohne Gebet. Sondern dass wir schon morgens aufstehen und denken, Mensch, ich muss Zeit mit Gott verbringen. Bin jetzt irgendwie am Mittwochabend sind wir nach Hause gekommen und ich war echt total müde und wollte früh ins Bett und ich hatte um 11 oder sowas habe ich dann Fehler gemacht, habe noch was in der Bibel gelesen und ein bisschen irgendwie an Gott gedacht und hatte auf einmal irgendwie so eine Sehnsucht nach Jesus, dass es nicht mehr möglich war, ins Bett zu gehen. Ich glaube, ich habe noch bis 3:30 oder sowas irgendwie da, wenn ich wach geblieben habe, gebetet und ich war traurig darüber, dass ich nicht mehr Gitarre spielen kann, weil irgendwie schon alle gepennt haben und dann ist ja natürlich noch leise, irgendwie Lobpreisen wie vor mich hinmachen. Aber es war auf einmal so eine große Sehnsucht und wieder nach da, irgendwie einfach mit dem Herrn irgendwie Zeit zu verbringen, dass ich nicht ins Bett gehen konnte. Und das passiert mir total oft und es ist das Ergebnis irgendwie von jahrelangem Training. Also ich meine, seit 15 Jahren versuche ich so viel Zeit irgendwie mit Gott zu verbringen, wie das irgendwie möglich ist. Und es ist, ich kann mir nicht mal mehr vorstellen, wie dass es wirklich Leute gibt, für die Gebet eine Pflichterfüllung ist. Weil das ist so weit von der Wahrheit entfernt. Wir sind dazu geboren, eine Beziehung mit Gott zu haben. Und ich bin sicher, dass es nichts gibt, was den Menschen so sehr erfüllt, wie eine Beziehung mit Gott. Und es ist so viel wichtiger und erfüllender, mit Jesus zusammen zu sein, als einen guten Job zu haben oder als geheilt zu sein. Oder reich zu sein, oder schön zu sein, oder keine Ahnung was zu sein. Und wenn die Zeit mit Gott nur das irgendwie bringen würde, dass man von diesen Standardwünschen der Welt frei wird und dass man nicht mehr davon umgetrieben wird, dann wäre das schon richtig viel wert. Aber es ist noch mehr irgendwie. Gott gibt noch so viel obendrauf. Und es wird das Leben so verändern, wenn wir anfangen, vom Himmel her zu denken. Wenn wir verstehen, wie dass wir hier sind, mit diesem Erdenauftrag, wie das ist, passiert, was Jesus in Matthäus 6 und wir uns zu beten lehrt, nämlich dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass wir anfangen, wie Gott als den zu erleben, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass hier auf Erden sein Wille geschieht und sein Reich kommt. Da muss das was mit unserem Leben machen. Ich meine, so viele Christen sehen das echt umgekehrt. Und sie sehen irgendwie in Gott irgendwie den, der ihnen nicht ihre Wünsche erfüllt, obwohl sie doch schon irgendwie so viel tun. Und es ist schlimm, wenn man irgendwie mit so einem Bild des Vaters lebt. Gott ist nicht so. Gott ist nicht der, der unsere Wünsche nicht erfüllt. Aber eigentlich ist es andersrum. Wir sind hier, damit Gottes Wille Realität werden kann. Wir sind hier, damit Gottes Wünsche sich erfüllen. Und je mehr Zeit wir mit Gott verbringen und je mehr er unser Denken ändert, umso mehr werden wir feststellen, dass wir irgendwann an so einem Punkt sind, wo wir so sehr verändert worden sind, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen können. Weil wenn wir in unser Herz reingucken, dann sehen wir gar nicht mehr irgendwie das, was wir vorher gesehen haben. Dann ist auf einmal nicht mehr irgendwie der größte Wunsch nach was auch immer es ist, sondern dann ist auf einmal irgendwie der größte Wunsch, dass deine Nachbarn Jesus kennenlernen. Dann ist auf einmal irgendwie der größte Wunsch, wie das die Erkenntnis Gottes die Welt bedeckt, wie das Wasser die Meere bedeckt, wie es in Hosea heißt. Dann ist auf einmal irgendwie der größte Wunsch, wie das die Gegenwart Jesu überall im Lande sichtbar wird. Amen. Ich möchte gerne noch mal kurz was in Sprachen beten und vielleicht hat jemand eine Auslegung, dann komm doch bitte nach vorne. Jesus, ich möchte dich auch noch bitten, irgendwie, dass du uns hilfst, wie mehr prophetisch am Start zu sein, hier auch gerade in den Gottesdiensten. Gott, ich setze das frei. Ich bete, irgendwie, dass du Leuten hier prophetische Eindrücke gibst und dass du durch Leute hier redest. Ich bitte dich, dass auch mehr Worte der Erkenntnis da sind und dass einfach dein übernatürliches Wirken hier ist. Kibra Mashiach, Roba Sihala Malakura, Basifria La Kethria, Manana Shala Karia Siria Pokorias, Esia Makandria La Labukoria, Shiria Hala Kembias, Ekiria La Bosiente Kihale Besendri, Siukrofuria Shandri Kala Bashetria Kassendria La Labosiente Kesiria Hala Kendrias, Elokura Mashendria Kara Desia Kurobo Fiotkria Sendi. Wenn jemand die Auslegung hat, dann kommen wir am besten jetzt nach vorne.
Ich hatte gerade eben den Eindruck gehabt, als der Storch so gebetet hat, dass wir alle zu theoretisch denken und dass wir alle die Praxis dabei, das Praktische, das Umsetzen dabei durch unser ganzes Theoretisches, das wir in dem Alltag umsetzen, aber echt vergessen und dass Gott das echt super traurig macht.
Ich habe im Vorgebet einen Eindruck, meine ich nur ein Wort, nämlich Freiheit. Und ich würde gerne noch für Freiheit beten. Und zwar speziell irgendwie für Freiheit, Gott zu hören und über und für Freiheit, das umzusetzen, wie was Gott sagt. Kann ich mal ein bisschen mehr Licht haben? So da. Ich möchte mal ein paar Leute sehen. Das ist super. Danke. Und wenn du sagst mir, dass du dir das wünschst, dass sich das betrifft irgendwie und du würdest gerne mehr Freiheit haben, halt Gottes Stimme zu hören oder das wie weiterzugeben und in das reinzukommen, irgendwie, dass es praktisch wird, was du schon weißt, dann möchte ich einfach mal bitten, aufzuzeigen, wie dann beten wir für dich. Ja, vielleicht könnt ihr anderen dann einfach mitbeten, wenn du nicht aufgezeigt hast, dann leg doch mal jemanden die Hände auf, wenn der da in deiner Nähe ist und bete einfach mal für den. Und wir beten mal zusammen, wie das passiert. Halleluja, Jesus, Kubra Maschekes, Reatim, Reatim.